Moin moin und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Promille und Prozente. Ich bin heute alleine, Lasse ist mein Name, Jonas ist heute leider verhindert. Der Bahnstreik hat ihn so ein bisschen dazwischen gegrätscht und er ist heute nicht mehr zur Aufnahme gekommen. Aber ich will euch mit einem kleinen Wochenrückblick versorgen. Und wie immer findet ihr natürlich alle Informationen in den Shownotes und vor allen Dingen auch in den Minuten- und Kapitelmarken eures Podcast-Players. Was erwartet euch in dieser Folge? Ich starte mit einem kleinen Whisky der Woche, den ich leider gerade selbst gar nicht trinke, aber den ich euch trotzdem empfehlen möchte, der wirklich sehr lecker ist. Und dann gibt es einen kleinen Wochenrückblick bzw. die Frage, ob der Bärenmarkt schon vorbei ist. Ich habe euch mal aus meiner Sicht einige wichtige Pro-Punkte und auch natürlich einige wichtige Kontrapunkte zusammengesammelt, die ich einfach mal hier auflisten werde, ein bisschen erläutern werde. Und hoffentlich hilft euch das so ein bisschen bei eurer Einordnung der aktuellen Lage am Markt. Und wie auch immer könnt ihr natürlich immer gerne Feedback dann im Anschluss an uns schicken über die normalen Kanäle und bekannten Kanäle, entweder per Mail an fanpost@promilleprozente.de oder bei unserer Discord-Community, die ihr auch in den Shownotes verlinkt findet. Und am Ende gibt es einen Zock der Woche. Jonas hat mir seinen Zock der Woche mitgegeben hier auf dem Weg. Ich werde euch auch einen präsentieren, eine ganz normale Aktie, diesmal kein Derivat. Wir nehmen auf, oder ich nehme auf, am Freitagabend, 21.04. Ich bin immer noch in Kiel. Ah, Whisky der Woche. Und das führt auch leider dazu hier mit dem Whisky der Woche, dass ich so ein bisschen auf dem Trockenen sitze hier gerade. Ich bin ja schon längere Zeit in Kiel und habe hier leider gar keinen Whisky parat. Aber ich habe mir gedacht, dass ich einfach mal euch eine Flasche empfehle oder kurz bespreche, vorstelle, die ich sehr gerne getrunken habe. Die ist auch leider schon leer. Die hatte ich ein paar Jahre lang offen und dann war sie natürlich irgendwann leer. Und ich habe mal wieder durch Zufall eigentlich entdeckt, dass es die tatsächlich noch zu kaufen gibt. Und zwar ist es eine Abfüllung von einem unabhängigen Abfüller, nämlich von Langside Distillers, von der Abfüllungsserie Hepburn's Choice. Und die Distillerie, eine meiner Lieblingsdistillerien, in Glenmorangie heißt die. Und die trinke ich wirklich sehr, sehr gerne, muss ich sagen. Und die Flasche hatte ich damals auf Islay gekauft bei einer Reise nach Schottland. Und das ist ein Refill Barrel, also ein Bourbonfass, in dem das Ganze gelagert ist. Und ja, die Flasche gibt es tatsächlich noch im Online-Shop. Ich verlinke euch das auch mal in den Shownotes und natürlich dann auch bei Discord. Die Flasche kostet 66 Euro und ist ein wirklich sehr, sehr leckerer Einsteiger-Whisky, muss ich ganz ehrlich sagen, mit sehr leckeren, ja, klassischen Bourbon-Noten eigentlich. Wenn man in so einem Scotch-Whisky im Bourbonfass gelagert ist, hat man oft so eine Vanillenote, auch sehr fruchtige Aromen. Und was ich auch immer ganz gerne mag, das riecht man dann meistens auch schon, wenn man am Whisky riecht, so eine Bubblegum-Note, also eine Kaugummi-Note, wie so Hubba Bubba oder so. Und ja, die Flasche ist, wie gesagt, 10 Jahre, das hat der Whisky gelagert, wurde dann abgefüllt. Und den gibt es tatsächlich noch zu kaufen für 66 Euro, finde ich auf jeden Fall einen fairen Preis, muss ich ganz ehrlich sagen, für die Flasche. Und die habe ich auf jeden Fall damals sehr gerne getrunken. Vielleicht überlege ich mal, mir da noch eine Flasche zuzulegen, wenn es die noch gibt und vor allen Dingen, solange es die noch gibt. Also wenn euch das immer interessiert, dann schaut euch gerne das in den Shownotes an oder bei Discord. Und das soll es dann natürlich auch schon zum Whisky der Woche gewesen sein. Und nächstes Mal, hoffentlich, wenn Jonas dann auch wieder dabei ist, werden wir dann auch mal wieder ein trinken hier und verköstigen. Kommen wir zum Wochenrückblick. Da war es ja, ging es ja langsam los mit der Quartalsberichtssaison. Wir hatten vor allen Dingen Netflix und Tesla. Auf die Zahlen will ich jetzt nicht im Detail eingehen. Das könnt ihr euch sicherlich auch woanders überall ziehen, die Informationen. Das muss ich jetzt nicht hier nochmal wiederholen. Zu Tesla komme ich am Ende noch, weil Jonas auch mit der Tesla-Aktie dann seinen kleinen Zock der Woche fabriziert. Die Zahlen waren nicht sonderlich gut, sie waren auch nicht sonderlich schlecht, vor allen Dingen aber die Ausblicke waren jetzt nicht so berauschend. Bei Tesla kamen noch zwei andere Punkte dazu, die ich, wie gesagt, nachher nochmal kurz bespreche. Aber was ich vor allen Dingen in dieser Folge oder in diesem kurzen Wochenrückblick machen möchte, gar nicht so sehr auf das, was jetzt in dieser Woche passiert ist. Es war recht langweilig am Markt, muss man sagen, da ist nicht wahnsinnig viel passiert. Aber wir hatten es ja in den letzten Folgen immer mal wieder thematisiert. Und das zieht sich jetzt ja schon seit Wochen und Monaten hin. Eigentlich die Frage, ist jetzt der Bärenmarkt eigentlich schon vorbei? Geht es jetzt direkt wieder in den neuen Bullenmarkt? Oder kommt das dicke Ende noch im Sommer, vielleicht auch erst im Herbst? Und ja, diese Frage werde ich natürlich in dieser Folge nicht beantworten können. Das kann niemand. Das wird dann die Zukunft zeigen. Aber was man natürlich machen kann und was ich vielleicht in dieser Folge einfach mal versuche für euch so ein bisschen als Denkanstoß zu machen, ist einfach verschiedene Pro- und Kontra-Argumente mal zu sammeln und sich anzuschauen, zu gewichten. Das muss auch jeder selbst für sich machen. Und dann einfach letztendlich darauf basierend dann vielleicht so ein bisschen seine Strategie anpasst oder vielleicht auch einfach beibehält oder ja, das als Denkanstoß oder Recherche-Startpunkt sieht, das könnt ihr dann ja am Ende selbst entscheiden. Wir fangen an mit den Pro-Argumenten, also die dafür sprechen, dass der Bärenmarkt eigentlich schon vorbei ist, dass wir das Tief des Bärenmarktes letztes Jahr im Oktober, Anfang Oktober 2022 gesehen haben und dass wir jetzt mehr oder weniger uns eigentlich schon seitdem in der Erholung befinden, in einem neuen Bullenmarkt sogar vielleicht befinden und dass es auch zwar vielleicht nochmal hier und da ein bisschen runtergeht, aber dass zumindest kein neues Tief mehr ausgebaut wird und es jetzt von hier an eigentlich immer weiter bergauf geht. Also erstmal Argumente, die dafür sprechen, für diese These. Fangen wir mal erst mit dem ersten Argument an, nämlich, dass die Berichtssaison bislang, sie ist ja noch sehr jung, aber bislang eigentlich recht gut ausgefallen ist. Die Unternehmensgewinne sind nach wie vor stabil. Es gibt weiterhin eigentlich bei vielen Unternehmen auch Gewinnwachstum, Umsatzwachstum. Die Erwartungen wurden natürlich, das muss man auch fairerweise sagen, bei vielen Unternehmen heruntergeschraubt. Das heißt, es ist also dann nicht so schwer, diese Erwartung zu treffen, beziehungsweise vielleicht auch zu übertreffen. Und deswegen kommt es natürlich auch öfter zu positiven Überraschungen. Aber alles in allem ist das bisher doch noch recht solide und eigentlich auch solider, als es der Markt bislang angenommen und eingepreist hat. Allerdings muss man vielleicht so ein bisschen einschränkend sagen, dass eben die Ausblicke auch hier und da deutlich schwächer sind und dass sich schon auf jeden Fall auch bei einigen Unternehmen gerade im Vorjahresvergleich abzeichnet, dass es da eben doch dann deutliche Wachstumsrückgänge gibt, teilweise auch deutlich weniger Gewinn oder Umsatz angefallen ist bei manchen Unternehmen und dass sich da eben doch schon einiges an Bremsspuren zeigt, jetzt durch die hohen Zinsen verursacht und durch die Abschwächung der Wirtschaft insgesamt. Und dementsprechend kann man jetzt natürlich zum jetzigen Stand sowieso noch nicht ein Fazit ziehen. Die Berichtssaison ist ja gerade erst losgegangen. Die richtigen Highlights, die großen Unternehmen, die wichtigen Unternehmen kommen eigentlich ab nächster Woche dann erst so richtig. Die Banken hatten wir jetzt zwar schon, die waren ja recht gut. Aber auch bei den Banken, wo die Zahlen eigentlich wirklich fürs letzte abgelaufene Quartal sehr solide ausgefallen sind, auch sehr viel besser als jetzt durch diese Banken, kurze Bankenkrise im März angenommen. Gerade bei den Großbanken, die sind sehr solide aufgestellt. Aber auch da zeigt sich eben, dass es vor allen Dingen gerade im Konsumentenbereich, also bei Konsumentenkrediten, bei Autokrediten zum Beispiel, dass es da schon deutlich mehr Kreditausfälle gibt, dass die Qualität der Kredite abnimmt und dass viele Banken eben auch in diesem Bereich Rückstellung bilden. Auch wir hatten einige Finanzdienstleister, American Express zum Beispiel oder Ally Financial, ein Autofinanzierer, ehemals von GM, General Motors, die eben genau in diese Kerbe gehen. Also die Berichtssaison bislang durchwachsen, aber eigentlich bislang positiv und es ist jetzt zumindest keine Anzeichen, dass in dieser Berichtssaison wirklich die völlige Katastrophe ausbricht oder dass dadurch der Markt komplett ins Rutschen gerät. Ein zweiter Punkt, der wirklich wichtig ist, natürlich auch in Bezug auf die Frage, ob der Bärenmarkt schon vorbei ist, ist der Arbeitsmarkt. Bärenmärkte sind in der Regel dann vorbei, wenn der Arbeitsmarkt auch schon deutlich schwächer ist, also wenn es eine höhere Arbeitslosigkeit gibt, wenn die Wirtschaft insgesamt sehr stark abgekühlt ist und natürlich auch das Wirtschaftswachstum nicht nur nachgelassen hat, sondern auch wirklich negativ ist. Das sehen wir bislang gar nicht. Das erste Quartal war vom Wirtschaftswachstum sehr, sehr stark, sowohl in den USA als auch in Europa. Und auch der Arbeitsmarkt ist nach wie vor sehr stark. Wir haben einen hohen Beschäftigungsstand. Das unterstützt natürlich den Konsum und auch letztendlich den Aktienmarkt. Die Leute haben noch Geld und sind auch bereit, dieses Geld dann teilweise, wenn sie Geld übrig haben, in den Aktienmarkt zu investieren. Und auch das Wirtschaftswachstum insgesamt ist eben weiterhin wirklich solide und es gibt zurzeit noch zumindest keine sicheren Anzeichen, dass es das auch in Kürze irgendwie massiv abkühlt. Hinzu kommt mit dem starken Arbeitsmarkt der sogenannte Wealth-Effekt, also Wohlstandseffekt. Denn wenn die Aktienkurse so hoch sind, wie sie aktuell sind, dann heißt das einerseits, dass die Menschen nicht an ihre Ersparnisse heran müssen, also dass sie nicht gezwungen sind, Aktien oder ETFs zu verkaufen, sondern sie haben halt einfach so genug Geld durch ihr Einkommen für ihr tägliches Leben. Und die hohen Kurse am Aktienmarkt führen auch dazu, dass ein gefühlter Wohlstand eigentlich erzeugt wird, mit hohen Kursen, ne? Dann, wenn man da reinguckt dann in sein Depot und alles im Plus ist, dass eigentlich alles ganz gut aussieht, dann hat man eigentlich meistens natürlich auch keine Veranlassung, das dann eben zu verkaufen und Gewinne mitzunehmen zum Beispiel oder ja die Position abzubauen. Also dieser sogenannte Wealth-Effekt sorgt eben so ein bisschen dafür, dass auch weiterhin munter konsumiert wird, dass die Theorie, die dahinter steht. Und es gibt, wie gesagt, viele Studien, die das auch ein bisschen belegen, dass dieser Effekt auch tatsächlich da ist, dass er spürbar ist. Also das heißt umgekehrt natürlich auch, wenn es erstmal richtig ins Rutschen kommt, also wenn der Aktienmarkt plötzlich richtig abräuscht, dann kann das eben auch, obwohl man jetzt natürlich denkt, ja, das kann eigentlich gar nicht sein, Leute sind doch irgendwie darauf geeicht, mittlerweile Buy and Hold zu machen. Und gerade wenn es richtig runterkommt, dann behält man doch seine Position beziehungsweise kauft dann endlich nach. Das ist dann ja oft so ein bisschen tricky. In der Theorie hört sich das immer sehr, sehr einfach an. Und wenn es dann wirklich so weit kommt, dann reagiert man dann doch eben anders und verkauft dann vielleicht doch nochmal aus Panik. Und vor allen Dingen, wie gesagt, wenn plötzlich so große Buchverluste im Depot stehen, dann wird man eben noch mehr dazu veranlasst und dann kommt hier dieser Wealth-Effekt vor allen Dingen auch nicht mehr zum Tragen, sondern dann wird eben schnell auf Verkauf, beziehungsweise dann versucht man sich natürlich auch weniger zu leisten, weil man immer die Sorge hat, ja, jetzt meine ganzen Aktienpositionen sind schon ordentlich unter Wasser, jetzt kaufe ich mir jetzt nicht noch ein neues Auto oder kaufe einen teuren Urlaub oder so. Ne? Also Arbeitsmarkt sehr stark, Konsum weiterhin stark. Auch das ist sicherlich ein Argument, was dafür spricht oder dafür sprechen könnte, dass der Bärenmarkt eigentlich schon vorbei ist. Die Einkaufsmanager-Indizes, auch sehr, sehr wichtig, wenn es darum geht, vor allen Dingen in die Zukunft zu schauen und zu schauen, wie in den nächsten Monaten oder Quartalen das Wirtschaftswachstum aussieht. Und auch da gibt es eigentlich sehr widersprüchliche Daten. Einige Indizes, jetzt auch gerade in dieser Woche kamen einige raus, in Europa und in den USA, die unter 50 stehen. Also man muss immer wissen, diese Einkaufsmanager-Indizes werden nach Punkten berechnet. Und wenn es auf 50 oder über 50 sind bei diesen Umfragen von Einkaufsmanagern, dann deutet das auf Wachstum hin, dass die Wirtschaft insgesamt wächst. Und wenn es unter 50 ist, dann deutet sich eine Rezession an, beziehungsweise die Wirtschaft ist eigentlich schon in der Rezession und schrumpft also. Und in den letzten Monaten war es immer ein Hin und Her. Also es gibt meistens zwei Kernindizes, also einmal Dienstleistungen. Da gibt es dann Befragungen von Einkaufsmanagern und Managerinnen und in der produzierenden Industrie oder im produzierenden Gewerbe und in der Industrie gibt es das auch nochmal und das sind dann meistens auch sehr unterschiedliche Zahlen, weil diese Wirtschaftssektoren dann eben doch recht unterschiedlich performen beziehungsweise auch in unterschiedlichen Zyklen unterwegs sind. Und zurzeit ist es so, dass die Industrie und das produzierende Gewerbe eigentlich schon unter 50 ist, also eigentlich eher schon eine Rezession erkennen lässt, während die Services und Dienstleistungen, dass die eben noch deutlich über 50 sind, also Wachstum weiterhin andeuten. Und das hat aber auch immer wieder gewechselt in den letzten Monaten. Also es war mal, auch die Industrie war in den letzten Monaten über 50, aber im letzten Halbjahr 2022 auch schon mal negatives Wachstum, also auch schon mal unter 50. Also es geht immer hin und her und es ist ziemlich widersprüchlich und vor allen Dingen auch nicht so richtig klar, in welche Richtung das nun geht. Aber zurzeit ist es auf jeden Fall noch jetzt nicht so eindeutig in Richtung Rezession, wie man das vielleicht schon denkt, sondern gerade der Dienstleistungssektor performt eben noch sehr gut. Und auch hier kann man eigentlich sagen, dass wir vielleicht sogar ohne Rezession auskommen und der Bärenmarkt entsprechend vielleicht sogar schon vorbei ist. Also auch das ist eigentlich aus meiner Sicht eher ein Pro-Argument. Dann ein wichtiges Thema natürlich die Inflation. Die läuft zügig zurück. Die neuesten Daten sowohl bei den Verbraucherpreisen als auch bei den Produzentenpreisen und auch Großhandelspreisen sind deutlich zurückgegangen. Auch in dieser Woche wieder in Deutschland und Europa ist der Rückgang nicht nur wie erwartet ausgefallen, sondern sehr viel stärker als erwartet. Der Preisdruck lässt nach bei Rohstoff- und Energiekosten schon seit Monaten. Auch die Lieferketten funktionieren wieder besser. Die Löhne steigen bisher nicht so über die Maßen, nicht so stark wie vielleicht auch angenommen. Das heißt also, eine sogenannte Lohnpreisspirale ist noch nicht so richtig in Gang gekommen, was gut ist für zumindest aus Sicht der Inflation. Und ob das so bleibt, ist dann sei dahingestellt. Viele Gewerkschaften fordern ja auch höhere Löhne, sicherlich dann auch zurecht, um der höheren Inflation und den höheren Preisen auch zu begegnen. Aber bislang hat sich das eben noch nicht auf breiter Front durchgesetzt. Aber heißt natürlich nicht, dass das überhaupt nicht passiert und dass die Inflation auch in der Geschwindigkeit weiterhin zurückläuft. Aber für den Moment ist das sicherlich auch ein Argument, das zeigt, okay, die Inflation läuft zurück, die Notenbankpolitik zeigt Wirkung und ein Soft Landing, auch wenn es aus meiner Sicht nach wie vor unwahrscheinlich erscheint, ein Soft Landing bezeichnet ja ein Szenario, das weiterhin von einem Wirtschaftswachstum ausgeht und gleichzeitig von einer sehr gut zurücklaufenden Inflation bis zu dem Notenbankziel von 2%. Also ein absolut Idealszenario, ne? Das ist so ein bisschen das Soft Landing, eine weiche Landung. Ist in der Vergangenheit hat das nie geklappt und ich wage es auch sehr stark zu bezweifeln, dass es diesmal klappt. Aber in der Theorie ist es bislang zumindest noch nicht ausgeschlossen, denn es ist aktuell auf jeden Fall noch durchaus realistisch, solange wir keine Rezession haben. Der nächste Punkt ist China. Die chinesische Wirtschaft wächst natürlich wieder sehr stark, seitdem die Corona-Maßnahmen Ende letzten Jahres beendet wurden. Und diese wirtschaftliche Belebung sorgt nicht nur dafür, dass in China es wirtschaftlich natürlich bergauf geht und die Wirtschaft da teilweise sogar richtig boomt, sondern auch, dass natürlich die Lieferketten wieder deutlich besser funktionieren und aber auch, dass die Nachfrage aus China auch positive Impulse in westliche Länder sendet. Und dementsprechend hat das auch, glaube ich, gerade in den letzten 6 Monaten stark dazu beigetragen, dass vor allen Dingen die europäische Wirtschaft besser gelaufen ist als gedacht. Und auch das auch in den USA, dass dort das Wirtschaftswachstum stärker war als zunächst noch angenommen vor einem halben Jahr ungefähr. Das hat also auf jeden Fall, wenn es zu einer Rezession kommen sollte in den nächsten Monaten oder Quartalen, dann hat dieses China Reopening das Ganze auf jeden Fall deutlich nach hinten verzögert und hatte eben auf jeden Fall positive Impulse auf die Wirtschaft, ja auch hier im Westen. Und wie gesagt, wenn das jetzt noch anhält, wenn das sogar vielleicht so stark ist, noch stärker ist, als es die Börse, die Märkte aktuell eingepreist haben, dann kann das natürlich auch dazu führen, dass eben auch ein Stück weit der Bärenmarkt vielleicht sogar schon zu Ende ist, beziehungsweise auch das ist ein Punkt, der da positiv mit reinspielt. Und last but not least, ein Kontraindikator eigentlich, denn das Sentiment gerade bei institutionellen Investoren ist sehr, sehr schlecht. Also die Stimmung und auch der Investitionsgrad, also viele Profi-Investoren, also institutionelle Fonds, Anlegerinnen, Anleger sind nicht nur pessimistisch eingestellt, wie eine aktuelle Studie, die monatlich herauskommt, von der Bank of America auch gerade wieder belegt hat, sondern die sind eigentlich auch unterinvestiert. Also die haben die ganze Rallye zumindest jetzt mal im ersten Quartal nicht so richtig mitgenommen, vielleicht noch im vierten Quartal 2022, also von den Oktober-Tiefs da dann sicherlich schon etwas mehr, aber viele sind eben auch inzwischen dann schon ausgestiegen, haben Gewinne mitgenommen und sind jetzt eben nicht mehr investiert. Und wir haben jetzt vor 2-3 Wochen von diesem sogenannten Pain Trade, also Schmerz Trade gesprochen, der zurzeit einfach nach oben geht, weil eben viele, gerade viele Institutionelle eben nicht dabei sind und jetzt gezwungen werden, in den Markt noch reinzugehen, um halt auch Performance zu haben für ihre Kundinnen und Kunden. Und oder teilweise vielleicht sogar schon short sind und diese Position auflösen müssen und das natürlich Schmerzen verursacht. Daher der Name Pain Trade. Und ja, das ist letztendlich dieses schlechte Sentiment und auch die geringe Investitionsquote von vor allen Dingen institutionellen Investoren. Bei privaten, bei kleinen Anlegerinnen und Anlegern, das ist genau umgekehrt. Die sind eigentlich sehr stark investiert aktuell. Aber die Institutionellen haben eben nun mal die großen Positionen, die bewegen eigentlich natürlich in der Regel den Markt und die sind eigentlich eher unterrepräsentiert, da ist die Stimmung auch sehr schlecht und das kann natürlich als Kontraindikator auch gelten, dass die eben dann doch noch in den nächsten Wochen oder Monaten, wenn die Wirtschaft eben nicht so schnell abkühlt wie erwartet, dann doch noch in den Markt reingehen müssen vielleicht auch und den Markt nach oben treiben. Auch das vielleicht ein Argument dafür, dass der Bärenmarkt eventuell sogar schon vorbei ist. Das soll es gewesen sein zu den positiven Punkten. Jetzt kommen wir natürlich zu den Kontrapunkten. Also was spricht dafür, dass wir nochmal neue Tiefs sehen werden, dass der Bärenmarkt also noch weitergeht bis in den Herbst, vielleicht auch bis nächstes Jahr hinein. Ein ganz wichtiger Punkt, und wir haben öfter schon darüber gesprochen, über den VIX, also über den Volatilitätsindex auf den S&P 500. Der war bislang recht vergleichsweise niedrig, ist eigentlich seit Beginn des Bärenmarktes zwischen 16,5 oder 17 knapp auf der Unterseite bis zum Hoch bei 35, 36 gelaufen und ist in dieser breiten Spanne eigentlich hin und her gesprungen, hin und her gelaufen. Das heißt also, wenn der VIX sehr hoch war, bei über 30, dann war meistens der S&P gerade abverkauft worden und umgekehrt, wenn der VIX ganz niedrig war oder wie aktuell ja auch ist, dann ist der Markt sehr hoch gelaufen. Bislang war es immer so, dass jeder Bärenmarkt einen VIX, also seit es den VIX gibt, den gibt es noch nicht so lange, hatten wir in der Folge im Februar mal näher erläutert, aber seit es den VIX gibt, ist es eigentlich letztendlich immer so gewesen bei Bärenmärkten, dass der VIX gerade zum Ende eines Bärenmarktes hin über 40 steigt, teilweise wie bei der Finanzkrise 2008 sogar auf über 80, also richtig, richtig hoch. Und dass damit letztendlich der finale Abverkauf dann auch, also ein richtiger Rutsch, ein Kursrutsch eigentlich an den Aktienmärkten nochmal einhergeht. Das hatten wir bislang nicht. Wir hatten bisher keinen VIX über 40. Der bisherige Verlauf ist eigentlich sehr typisch für Bärenmarkt. Das heißt also, wir schwanken lange Zeit zwischen dem Beginn des Bärenmarktes bei rund 17 und dem 30er-Niveau, 35 und so weiter. Und das kann monatelang gehen, da auch über ein Jahr lang, wie es jetzt ja der Fall war. Und dann nähert sich der VIX eigentlich wieder dem Ausgangsniveau vom Bärenmarkt. Das heißt also dem Niveau von 17 oder wie sogar jetzt unter 17 bei 16,5, 16,3. Und das ist dann letztendlich eigentlich der Beginn. Da denken alle schon, okay, jetzt ist es vorbei. Und dann war in den letzten beiden Bärenmärkten, in den großen 2008, 2009, aber auch 2000 bis 2003, war es dann so, dass dann ab diesem Punkt, wo der VIX wieder auf das Ausgangsniveau zurückgelaufen ist und extrem niedrig stand, so wie jetzt, dass dann der finale Abverkauf so langsam losging. Da hat sich dann auch teilweise noch monatelang hingezogen. Aber von da aus, von diesem extrem niedrigen Niveau, kam dann letztendlich der letzte Spike eigentlich nach oben, der weiter über die 40, teilweise bis 80 hochging. Also das heißt, vom bisherigen Verlauf ist es absolut doch im Bild. Das ist letztendlich erst nicht mehr valide, dieses Szenario, wenn der VIX jetzt dauerhaft auf diesem niedrigen Niveau verbleibt. Dann wäre es ein klares Signal, dass der Bärenmarkt eben schon vorbei ist. Ich glaube aber eher nicht dran, sondern ich glaube eher, dass wir, wie bei vielen anderen Bärenmärkten schon gesehen, dass wir von diesem Niveau jetzt eben in den nächsten Wochen und Monaten dann beginnen, signifikant zu steigen. Vielleicht nicht in einem Schwung. Das kann auch sicherlich nochmal ein, zwei Schwünge bis Mitte 20 oder bis 30 gehen und dann nochmal zurücklaufen, bevor dann der richtige Spike kommt. Aber das ist auf jeden Fall für mich ein ganz wichtiger Anhaltspunkt, dass der Bärenmarkt noch nicht vorbei ist. Die Geldpolitik. Ein derart hohes Zinsniveau hat in der Vergangenheit immer zu einer Rezession und einem signifikanten Rückgang am Aktienmarkt geführt. Allerdings mit zeitlichem Verzug. Also die Zinserhöhungen waren in der Vergangenheit immer sehr viel länger, über einen längeren Zeitraum gestreckt. Diesmal waren sie historisch betrachtet absolut einmalig, dass in so kurzer Zeit die Zinsen von so einem niedrigen Niveau auf ein so hohes Niveau gezogen wurden. Was aber eigentlich auch neue Probleme oder weitere Risiken mit sich bringt, in meinen Augen. Weil wir natürlich vor allen Dingen in den Jahren davor eine lange Phase von extrem niedrigen Zinsen hatten und damit jetzt dann diese nicht nur zu beenden, sondern wirklich eigentlich komplett ins Gegenteil zu verkehren innerhalb von weniger als 12 Monaten. Das ist, glaube ich, schon ein hohes Risiko, vor allen Dingen, wenn man eben das überträgt oder das in Verhältnis setzt zu der sehr hohen Verschuldung, die auch seit der Finanzkrise 2008, 2009, also seit Beginn dieser extrem niedrigen Zinsen, auch zu einer hohen, extrem hohen Verschuldung geführt hat bei Haushalten, bei Unternehmen und bei Staaten. Und dementsprechend glaube ich, dass mit zeitigem Verzug auch, das kann Monate, vielleicht dauert es auch noch ein, zwei Jahre, aber ich bin sehr davon überzeugt eigentlich, dass diese Zinserhöhung und dass dieses Zinsniveau bei der gleichzeitig sehr hohen Verschuldung eigentlich zu sehr viel größeren Turbulenzen führen muss, als wir sie bislang gesehen haben. Also das heißt, wenn dieses Szenario eintreten würde, wäre letztendlich der Kollaps von der Silicon Valley Bank und auch Credit Suisse zum Beispiel eigentlich nur ein kleiner Vorgeschmack auf das, was vielleicht noch kommt. Auch noch dazu zu der Geldpolitik, Bärenmärkte enden in der Regel eigentlich immer auch erst dann, wenn die Notenbank die Zinsen wieder senkt. Also nach der ersten, zweiten, dritten Zinssenkung findet sich im Bärenmarkt irgendwann ein Boden. Nicht, wenn der Zinserhöhungszyklus noch nicht mal abgeschlossen ist. Und ich gehe mal davon aus, dass jetzt bei der Mai-Sitzung die letzte Zinserhöhung der FED zumindest fallen wird und bei der EZB in Europa wird es vielleicht noch ein, zwei Monate länger dauern, aber auch da haben wir das eigentlich in Sicht. Aber wenn wirklich das Szenario eintritt, was die FED ja auch immer wieder sagt und betont, dass die Zinsen länger etwas höher bleiben, dann spricht eigentlich auch das dafür, dass wir in den nächsten Monaten, vielleicht auch erst im nächsten Jahr, eben das finale Tief am Bärenmarkt sehen und dann, dass gleichzeitig dann eigentlich schon die Zinsen wieder sinken. Eng mit verbunden mit dieser Geldpolitik ist auch die inverse Zinskurve. Bislang war das eigentlich immer ein sicheres Zeichen einer Rezession, wenn es eine inverse Zinskurve gab. Das heißt nicht, dass bei jeder inversen Zinskurve auch eine Rezession gefolgt ist, aber bei jeder Rezession war die Zinskurve vorher invers. Und auch da ist es so, dass es mit einem starken zeitlichen Verzug eintritt. Das heißt also, wenn die Zinskurve invers wird, haben wir auch oft drüber gesprochen, vielleicht nochmal ganz kurz erläutert, was das überhaupt heißt. Das heißt letztendlich, dass die Zinsen für kurzfristige Staatsanleihen höher sind als die Zinsen für langfristige Staatsanleihen. Normalerweise ist es genau umgekehrt. Ne? Also wenn man kurzfristige Anleihen kauft, kriegt man natürlich weniger Zinsen, als wenn man langfristige Anleihen kauft, weil das Ausfallrisiko in der längeren Laufzeit größer ist. Und jetzt ist es seit einem Jahr genau umgekehrt. Man kriegt also für kurzfristige Anleihen mehr Zinsen als für langfristige. Und das hängt auch damit zusammen, dass die Zinsen der Notenbank so schnell angezogen wurden. Und der Markt davon ausgeht, dass wir also eine Rezession bekommen werden. Und die Notenbank in der Folge die Zinsen wieder senkt. Und wenn das soweit kommen sollte, also wenn die Notenbank die Zinsen senkt und wenn wir eine Rezession bekommen, dann beginnt eigentlich letztendlich in diesem Zeitraum der Markt damit das einzupreisen und dann kehrt sich die inverse Zinskurve wieder um und wird wieder normal. Und das könnte in diesem Verlauf des Sommers passieren und auch da ein historischer Vergleich oder ein Blick in die Vergangenheit, was dann passiert ist. Der Bärenmarkt hat eigentlich nicht dann primär stattgefunden oder seinen Boden gefunden, wenn die Zinskurve invers wurde, sondern wenn die Zinskurve wieder umgedreht ist, also wenn die Inversion wieder umgedreht wurde und die Zinskurve wieder normal läuft, dann beginnt eigentlich wirklich die Hochphase des Bärenmarktes und die letzte Phase des Bärenmarktes und eigentlich auch der ja, der große Ausverkauf so richtig ist. Das heißt also, das steht uns eigentlich noch bevor, nach dieser Lesart, und würde letztendlich mit von dem zeitlichen Ablauf her sehr, sehr gut eigentlich auch in dieses VIX-Muster passen, was ich eben erklärt habe. Also auch die inverse Zinskurve und auch jetzt die dort sich andeutende Bodenbildung. Das heißt also, es geht nicht weiter, die inverse Zinskurve nicht weiter negativ, sondern sie kehrt sich langsam um, seit März jetzt, und wird wahrscheinlich dann in den, oder wenn das weiter anhält, dieser Trend, wird es in den nächsten Monaten positiv wieder. Und das ist dann normalerweise, wie gesagt, das Signal für die schmerzhafteste Phase in einem Bärenmarkt. Ein weiteres Argument, das dafür spricht, dass der Bärenmarkt noch nicht vorbei ist, ist die bislang sehr hohe Investitionsquote, besonders bei privaten Anlegerinnen und Anlegern, also bei Kleinanlegern, die dafür spricht oder letztendlich das auch verdeutlicht, dass wir bisher keine Kapitulation am Markt gesehen haben. Ja, also eine Kapitulation ist letztendlich immer dann gegeben, wenn wirklich alles auf dem Markt einfach geschmissen wird, ganz egal, ob das eine gute Aktie ist oder eine günstig bewertete Aktie, sondern da wird dann einfach in Anführungsstrichen blind verkauft und die Kurse kommen rutschen nochmal richtig ab, wo man echt denkt, oh, jetzt muss auch mal langsam der Boden da sein und dann geht es trotzdem nochmal 10% runter. So eine Kapitulation haben wir bislang nicht gesehen und das zeigt eben auch, oder umgekehrt, ist das Bewertungsniveau auch sehr, sehr hoch. Also für den Bärenmarkt sind wir eigentlich immer noch weit überdurchschnittlich in der Bewertung. Das heißt natürlich nicht, dass jedes Unternehmen jetzt hoch bewertet ist, aber im Durchschnitt und vor allen Dingen die großkapitalisierten Unternehmen, auch das haben wir in den letzten Folgen hier oft besprochen, Microsoft, Apple, die großen, oder Nvidia, Tesla, also die namhaften Tech-Unternehmen vor allen Dingen, die sind ja in den letzten Wochen eigentlich in diesem Jahr noch extrem gut gelaufen und haben eine sehr, sehr hohe Bewertung aktuell. Und das ist eigentlich sehr, sehr ungewöhnlich für ein Szenario, was jetzt davon ausgeht, dass der Bärenmarkt schon vorbei ist. Ein Bärenmarkt ist dann vorbei, wenn die Bewertung eben wieder im Rahmen liegt, vielleicht oder meistens eigentlich sogar unter dem langjährigen Durchschnitt liegt. Ja, also ein Bärenmarkt korrigiert ja letztendlich diese Übertreibung nach oben. Und oftmals folgt dann nicht nur eine Rückkehr zu dem Durchschnitt, zur langfristigen Durchschnittsbewertung, sondern oftmals durch diese Kapitulation zum Beispiel auch, gibt es eine temporäre, zeitlich befristete Übertreibung nach unten dann. Ne? Also dass dann eigentlich die Bewertung eben nach unten zu billig ist. Und das ist dann eigentlich natürlich normalerweise das Signal dann für den Boden und für das Ende des Bärenmarktes, für die Kapitulation. Das haben wir bislang nicht gesehen, haben wir auch, wie gesagt, im VIX nicht gesehen. Die Privatanlegerinnen und Anleger sind weit überdurchschnittlich investiert, eine sehr, sehr hohe Investitionsquote. Und auch das ist eigentlich meines Erachtens eher ein Argument, dass der Bärenmarkt noch nicht vorbei ist. Allerdings muss man dazu sagen, was natürlich theoretisch sein könnte, dass durch dieses passive Investieren, also dass viele Leute einfach nur ETF-Sparpläne zum Beispiel halten und das einfach auch weiterhin besparen und es sich auch einfach, glaube ich, mittlerweile einfach, ja, das heißt rumgesprochen, aber es ist, glaube ich, die Leute sind viel besser informiert als noch vor einigen Jahren. Und wissen natürlich eigentlich auch, dass man auf lange Sicht vor allen Dingen durch passives Investieren wahrscheinlich eigentlich ganz gut die Investitionen steuern kann und dass man eben vor allen Dingen gut darin beraten ist, jetzt in Phasen von einem Bärenmarkt da nicht einfach panikartig die Aktien zu verkaufen und die ETF-Anteile. Also von daher kann es sein, dass diese bisher gemachten Gewissheiten einfach vielleicht auch nicht mehr funktionieren. Das kann natürlich auch passieren. Ne? Also der Blick in die Vergangenheit heißt ja nicht immer automatisch, dass das genauso wieder weiter kommt oder in Zukunft passieren wird. Das kann natürlich auch anders sein. Aber bisher auf jeden Fall ist auch hier festzuhalten, dass eine Kapitulation bisher nicht stattgefunden hat und dass die Investitionsquote recht hoch ist. Also wie gesagt, bei Privaten, bei Kleinanlegerinnen und Anlegern, nicht bei den Institutionellen, die sind da eher unterdurchschnittlich investiert. Kommen wir last but not least zum Philly Fed Index, auch ein recht wichtiges Konjunkturbarometer. Und das hat diese Woche mit minus 30 einen neuen Tiefstwert im aktuellen Zyklus markiert. Und ab diesem Wert, das ist ähnlich so ein bisschen wie beim Einkaufsmanager Index, also auch funktioniert nach Punkten. Und minus 30 ist letztendlich weit in einem Terrain, das eben für eine Rezession spricht. Man muss sagen, dass dieser Index tatsächlich eine 100%ige Trefferquote hat mit Rezession in den USA. Und auf diesem Niveau mit minus 30 war es bisher immer so, dass wir recht zeitnah eine Rezession gesehen haben. Auch das, wie gesagt, heißt nicht, dass es jetzt in Zukunft wieder so sein muss. Es kann natürlich sein, dass diese 100% Trefferwahrscheinlichkeit, die bislang vorgelegen hat, jetzt nicht wirkt und dass wir dann in Zukunft eben keine 100%ige Trefferwahrscheinlichkeit mehr haben. Aber bislang war das ein sehr, sehr guter Indikator und könnte eben letztendlich auch anzeigen, dass wir doch recht zeitnah schon in den nächsten Monaten eigentlich oder in den nächsten Quartalen eine Rezession sehen werden. Also dass auch nochmal ein Konjunkturbarometer, das recht wichtig ist, das recht zuverlässig bislang war, was eben auch dafür spricht, dass der Bärenmarkt noch nicht vorbei ist und wir das den größeren Kursrutsch dann eben vielleicht noch vor uns haben. Kommen wir zu einem Fazit. Wie ihr seht, sehr gemischte Signale, ein sehr schwieriges Umfeld, das ist nichts Neues. Die wichtigsten Argumente sprechen meiner Meinung nach weiterhin für eine Fortsetzung des Bärenmarktes und auch neue, dann eben vielleicht auch finale Tiefs. Wie gesagt, vor allem der VIX ist für mich sehr wichtig. Der war bislang sehr, sehr zuverlässig, aber auch die inverse Zinskurve und vor allem auch die Geldpolitik letztendlich. Also dass wir dieses hohe Zinsniveau haben bei der hohen Verschuldung und letztendlich auch, wie gesagt, in dem Zinszyklus. Also vom Timing her ist es sehr unwahrscheinlich, dass wir, während wir die Zinsen noch anheben, dass wir dann schon das Ende des Bärenmarktes sehen. Das war bislang, wie gesagt, nie der Fall. Also das sind alles für mich Punkte, die meines Erachtens weiterhin dafür sprechen oder für eine höhere Wahrscheinlichkeit zumindest dafür sprechen, dass der Bärenmarkt noch nicht vorbei ist. Das ist auch so, wie ich mich eben positioniert habe. Allerdings, wie gesagt, einige gewichtige Punkte sprechen auch zumindest kurzfristig ja von einem sehr stabilen und positiven Markt und auch von einer soliden Wirtschaft, nicht zuletzt vor allem natürlich der Arbeitsmarkt. Und dementsprechend kann es auch sehr gut sein, selbst wenn mein Szenario eintreffen sollte, also dass der Bärenmarkt nicht vorbei ist, dass wir zumindest in den nächsten Monaten vielleicht eben noch einen recht stabilen Markt sehen werden, vielleicht sogar nochmal neue Hochs. Wie gesagt, gerade wenn man auf die europäischen Indizes guckt, der französische und auch der britische Leitindex haben ja sogar neue Allzeithochs schon ausgebaut. Also die sind eigentlich ganz klar nicht mehr in einem Bärenmarkt. Ne? Das ist eigentlich schon wieder ein Bullenmarkt mit neuen Allzeithochs. Der DAX ist auch kurz vorm Allzeithoch. Auch da kann man eigentlich schwer noch von einem Bärenmarkt sprechen. Bei den US-Indizes ist es ein bisschen anders. Da sind wir zwar jetzt natürlich auch stark gelaufen in den letzten Wochen und Monaten, aber da kann man ganz klar eigentlich noch von einem Bärenmarkt sprechen, meines Erachtens. Aber wie gesagt, ist ein sehr gemischtes Bild. Dennoch gehe ich davon aus, dass wir das Potenzial jetzt auf der Aufwärtsseite nach dieser sehr, sehr ausgeprägten Bärenmarkt-Rallye seit Anfang Oktober letztes Jahr auf der Aufwärtsseite nicht mehr allzu viel sehen sollten. Und ich persönlich bleibe ja dabei, dass ich meine Cashquote aktuell erhöhe. Meine Sparpläne auf ETFs sind ja schon seit Februar eingestellt und ich da einfach jetzt Geduld walten lasse und vereinzelt auch Long Trades mache in Einzeltiteln. Vieles davon teile ich ja auch für unsere Mitglieder. Zum Beispiel Traton ist ja sehr gut gelaufen, HelloFresh war sehr gut, auch Eikstron haben wir einen ganz guten Einstieg hinbekommen. Also das mache ich schon noch. Übergeordnet habe ich auch einige Short-Positionen, vor allen Dingen auf Index-Ebene. Aber in der Regel mache ich einfach zurzeit vor allen Dingen nicht viel. Also gerade jetzt in den letzten Wochen war der Markt ja doch sehr lahm. Ist weder nach oben richtig ausgebrochen, noch nach unten eingebrochen. Und wir haben jetzt auch eine schwache Saisonalität vor uns zwischen Mai und September. Das darf man eben auch nicht vergessen. Also auf dem aktuellen Niveau eben große Käufe zu tätigen, das ja schließt sich für mich persönlich zumindest aus. Da fühle ich mich absolut nicht wohl mit. Das muss jede und jeder natürlich selbst wissen, aber für mich spricht einfach zurzeit sehr viel dafür, dass wir in den nächsten Monaten, in den nächsten 6 bis 8, vielleicht auch in den nächsten 12 Monaten eben, nochmal deutlich günstigere Kurse sehen. Und dafür lege ich mir auf jeden Fall eben eher ein bisschen Cash auf die Seite, um dann entweder günstigere Einmalkäufe zu tätigen, aber auch natürlich zum günstigeren Niveau, wenn meine ETF-Sparpläne wieder aufleben zu lassen. Kommen wir nochmal ganz, ganz kurz zu einem Ausblick auf die nächste Woche. Da geht es dann nämlich richtig los mit der Berichtssaison. Die nähert sich so langsam dem Höhepunkt. Wir haben Dienstag Microsoft und Alphabet, Mittwoch Meta, also Facebook, Donnerstag Amazon. Apple und AMD sind in der darauffolgenden ersten Maiwoche. Nvidia auch natürlich ein wichtiger Titel, erst sogar Ende Mai. Aber wir kommen jetzt langsam in die Hochphase der Berichtssaison. Wir haben auch nächste Woche noch andere Schwergewichte außerhalb des Tech-Sektors, zum Beispiel Coca-Cola, McDonald's, Verizon. Das wird also sehr interessant. Meine Erwartung ist eigentlich so ein bisschen auch das, was ich bei Tesla und Netflix schon angedeutet hat, dass vielleicht wir nochmal rückblickend, also betrachtet auf das vergangene Quartal, was jetzt ja berichtet wird, dass wir da nochmal die Erwartungen schlagen können, dass wir da eigentlich nochmal ein sehr solides Quartal sehen, vielleicht sogar eine positive Überraschung bei den großen Tech-Unternehmen sehen werden, aber dass die Ausblicke eigentlich schwächeln und dass die aktuell sehr hohe Bewertung bei vielen dieser Aktien meines Erachtens ja nicht gerechtfertigt ist und dass sich das jetzt auch schon vielleicht sogar in den nächsten 1-2 Wochen so ein bisschen zeigt und vielleicht dort auch dann dass ein Trigger sein könnte, der auch einen größeren Abverkauf mal wieder auslösen könnte, denn wir dürfen nicht vergessen, auch das haben wir in den letzten Wochen immer wieder betont, dass der dass der Markt eigentlich gerade von sehr wenigen Aktien, von sehr wenigen Einzeltiteln getragen wird und dass die Breite des Marktes schon total nach unten gegangen ist. Das sieht man in der Divergenz zum Beispiel zwischen dem normalen S&P, der ja kapitalgewichtet ist, und dem S&P Equal Weight, wo jeder einzelne Titel dieser 500 Aktien gleichgewichtet ist. Und der gleichgewichtete Index ist deutlich schwächer als der normalgewichtete Index, der eben vor allen Dingen von Apple, von Microsoft, von Nvidia, von großen Unternehmen getragen wird und auch zu neuen Hochs ja nochmal getragen wird. Also von daher bin ich da sehr skeptisch. Ich könnte mir vorstellen, dass die Tech-Unternehmen jetzt vielleicht beginnen, auch wieder Schwäche zu zeigen. Und das würde natürlich auch für den Gesamtmarkt nichts Gutes heißen, denn wenn der Gesamtmarkt bislang vor allen Dingen von diesen großen Unternehmen getragen wurde und die dann anfangen zu schwächeln, dann kann es eben auch schnell mal wirklich einen größeren Rutsch da unten geben. Aber mal gucken, kann auch ganz anders kommen. Dennoch würde ich mich nicht wundern, wenn das jetzt langsam, auch gepaart natürlich mit der beginnenden schwachen Saisonalität im Mai, dann eben doch langsam losgeht. Kommen wir zum Zock der Woche.
Liebe Spekulanten und Spekulantinnen, es ist wieder soweit. Hier kommt der Promille und Prozente Zock der Woche.
Und da möchte ich mich nochmal ganz, ganz herzlich vor allen Dingen mal bei Sarah bedanken. Das ist die Frau von Jonas und die hat uns diesen wunderbaren Jingle hier produziert und der dudelt jetzt hier schon ungefähr seit Februar, wenn ich mich recht erinnere, bei uns im Podcast und wir haben es bisher absolut vergessen. Also in den Shownotes steht sie zumindest schon mal zum Glück, aber wir haben bislang absolut versäumt, hier uns dafür ganz herzlich zu bedanken und das mal namentlich zu erwähnen. Das geht natürlich gar nicht. Also von daher erstmal Entschuldigung an der Stelle und Nachbesserung. Also herzlichen Dank dafür. Und jetzt kommen wir mal zu Jonas, den ich hier stellvertretend mit seinem Zock der Woche präsentiere. Jonas geht Tesla short in dieser Woche. Die Zahlen waren ja durchmischt, insbesondere der starke Verfall der Margen stand im Blickpunkt durch die Preissenkung natürlich. Tesla hat sowohl in China als auch in den USA, mittlerweile auch sogar in Europa, die Preise recht stark gesenkt, auch mehrmals gesenkt. Und das hat die Margen stark unter Druck gebracht, auch deutlich stärker als bislang gedacht. Die operativen Margen, also abzüglich der Einnahmen aus dem Verkauf von Klimazertifikaten oder CO2-Zertifikaten, ist ja auch eine beträchtliche Einnahmequelle für Tesla, ist nur noch bei 18%. Das war letztes Jahr im gleichen Zeitraum bei 30%, also ist wirklich deutlich zurückgelaufen. Könnte auch durch weitere Preissenkungen weiter zurücklaufen. Also das war sicherlich negativ. Und was, glaube ich, noch negativer war, vor allen Dingen, weil es so überraschend kam, ist der starke Rückgang des Free Cashflow, der deutlich unter den Erwartungen lag. Der lag nämlich statt erwartet 3 Milliarden Dollar im ersten Quartal nur noch bei 400 Millionen. Vielleicht ganz, ganz kurzer Exkurs, was überhaupt der Free Cashflow ist. Also Free Cashflow auf Deutsch freier Kapitalfluss, besteht aus finanziellen Mitteln, die dem Unternehmen am Ende einer Periode zur freien Verfügung stehen. Das Unternehmen kann den Free Cashflow nutzen, um Ausschüttungen vorzunehmen oder Dividendenzahlungen zu leisten oder natürlich dann auch zum Beispiel Aktien zurückzukaufen oder Kredite abzutragen und so weiter. Also das ist letztendlich eine recht wichtige Kennziffer einfach, die Liquidität im Unternehmen auch ein Stück weit präsentiert. Und wenn dieser Free Cashflow so stark unter den Erwartungen liegt, dann ist es eben auch kein gutes Zeichen. Auch das ist eigentlich letztendlich eine Folge von den deutlich durchgeführten Preissenkungen. Also nach der starken Rallye jetzt im ersten Quartal, die war ja zwischenzeitlich bei über 100% im Plus, die Tesla-Aktie im ersten Quartal, mittlerweile auch wieder ein bisschen schwächer. Auch die Zahlen wurden sehr negativ aufgenommen. Ich glaube, die Aktie war zwischenzeitlich 9% im Minus. Könnte es nun also wieder soweit sein, dass die Abwärtsseite ein bisschen mehr ins Spiel kommt? Darauf setzt Jonas. Wie er das macht, mit welchem Derivat, wird er bei Discord dann teilen. Hat er, glaube ich, sogar schon gemacht heute Nachmittag. Guckt euch das also bei Interesse an und ja, dann kann ich ihm nur viel Glück wünschen. Jonas hat sich ja hier und da schon mal mit dem Tesla Short die Finger verbrannt. Drücken wir ihm die Daumen, dass es diesmal anders läuft. Die Chancen stehen meines Erachtens doch recht gut, aber das wird die Zukunft zeigen, ob er damit richtig liegt oder eben nicht. Ich werde diese Woche eine Aktie kaufen, und zwar die gute alte TUI AG. TUI hat ja bekanntlich jetzt doch recht schwierige Monate und Jahre hinter sich und führt jetzt mal wieder, ich weiß gar nicht, ich habe nicht mehr mitgezählt, die x-te Kapitalerhöhung durch. Hat das Ganze jetzt abgeschlossen. Das hat jetzt für den jüngsten Absturz der Aktie geführt. Ne? Eine Kapitalerhöhung, haben wir ja gelernt, auch schon öfter im Podcast hier besprochen, ist natürlich nichts Positives für die Aktionäre, weil die Altaktionäre verwässert werden. Dementsprechend schwach hat die Aktie jetzt zuletzt performt. Diese Kapitalerhöhung ist jetzt nun durch. Und vor allen Dingen wird das Geld genutzt, auch um die Fremdkapitalverschuldung zurückzuführen. Auch die Staatshilfen werden größtenteils zurückgezahlt. Das heißt also, das ist eigentlich gar nicht so schlecht, perspektivisch für die Zukunft. Und die schlechten Nachrichten sollten damit eigentlich eingepreist sein. Und vor allen Dingen sollte es jetzt erstmal zeitnah, zumindest nicht mehr in diesem Jahr, zu einer weiteren Kapitalerhöhung kommen. Der Chart ist eigentlich meines Erachtens nicht so recht interessant. Wir sind jetzt eigentlich wieder auf dem Niveau vom Corona-Crash und auch zwischenzeitlich gab die Aktie bis in dieses Niveau bei rund 6 Euro nach. Die Aktie ist jetzt eigentlich für meine Begriffe günstig, von der Partei günstig bewertet. Das Reisegeschäft ist weiterhin stark. Es konnten auch deutliche Preiserhöhungen am Markt durchgesetzt werden. Also ja, ich zocke zumindest mal darauf, dass es jetzt eine Erholung gibt, auch eine technische Erholung, weil die Aktie auch stark überverkauft ist. Bin mit einem Einstieg bei 5,96 Euro rein. Mein Ziel ist jetzt erstmal 10 Euro, dann würde ich wahrscheinlich diesen Zock schließen. Allerdings kann ich mir auch vorstellen, dass ich vielleicht sogar, also zumindest privat, einen kleinen Teil der Position vielleicht sogar längerfristig halte, weil ich glaube, eigentlich letztendlich auf diesem aktuellen Niveau kann man auch TUI für ein längerfristiges Investment eigentlich mal, was mehrere Jahre geht, vielleicht mal einsammeln und damit vielleicht wirklich ganz, ganz gut positioniert sein für die nächste Zeit. Denn ich denke mal, das Potenzial ist jetzt von diesem Niveau aus eher auf Sicht der nächsten Monate und der nächsten Jahre auf der Aufwärtsseite zu sehen und nicht noch weiter auf der Abwärtsseite. Also, Zock der Woche, TUI diese Woche und mal schauen, wie sich das Ganze dann entwickelt. Das soll es gewesen sein. Herzlichen Dank fürs Zuhören. Ich glaube, das war's. Ja, wir sind hier auch schon wieder bei 40 Minuten. Das sollte ausreichen. Feedback gerne. Also wenn ihr über Spotify hört, könnt ihr uns jetzt ja immer bei Spotify uns Feedback zur Folge senden. Ihr könnt auch meistens, gibt's auch eine kleine Umfrage zu aktuellen Themen, die ihr bei Bedarf auch mitmachen könnt. Also schickt uns da auch gerne Feedback. Folgt uns da gerne und auch bei anderen Plattformen, das hilft uns. Und wenn es euch gefallen hat, hilft es uns auch sehr weiter, den Podcast weiter zu empfehlen im Freundes- und Bekanntenkreis. Das ist echt super wichtig. Bedanken wir uns immer ganz herzlich dafür, dass ihr uns da diesbezüglich unterstützt. Und alle weiteren Infos und natürlich auch die Möglichkeit, uns finanziell zu unterstützen, findet ihr auf promilleprozente.de. Herzlichen Dank für alle, die das machen und natürlich auch herzlichen Dank an alle, die jetzt zugehört haben und hoffentlich auch ein bisschen was mitgenommen hatten, ein bisschen Spaß dabei hatten. Nächste Woche Mittwoch werden wir wahrscheinlich wieder eine Themenfolge veröffentlichen. Wir machen jetzt ja immer 2 Folgen pro Woche, wenn uns das irgendwie zeitlich reinpasst. Mittwoch immer die Themenfolge und Samstag der Wochenrückblick. Und in der Themenfolge wird es wahrscheinlich um Japan gehen. Japan ETF und Japan einige ausgewählte Aktien, die wir ganz spannend finden. Hatten wir jetzt ja auch in den letzten Monaten immer wieder mal thematisiert, so ganz am Rande, dass wir Japan aktuell eigentlich ganz spannend finden. Das wollen wir vertiefen. Am nächsten Mittwoch hört gern rein. Bis dahin alles Gute und schönes Wochenende.